Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu unserem Bildungsmagazin mit Hörerbeteiligung. Wir fragen, noch Glaube oder schon Islamismus? Wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Gerne auch mit Ihren Erfahrungen, Ihrem Rat, Ihren Fragen. campus@deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse. Unsere Telefonnummer für Sie die 00800 4464 4464. Islamistische Vorfälle an Schulen nehmen zu. So meldet etwa das hessische Bildungsministerium 15 bekannt gewordene islamistisch motivierte Vorfälle seit 2018. Davon allein 14 Fälle im Jahr 2023. Ein Großteil steht demnach im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israelis am 7. Oktober. Schule muss mit Radikalisierungstendenzen umgehen. Viele haben Vorbereitungen getroffen, etwa für einen Amok-Alarm. Hier wird es wahrscheinlich eher um andere Herausforderungen gehen. Was ist an auffälligem Verhalten bloß pubertär? Was aber eventuell Hinweis auf eine Radikalisierung Richtung Islamismus in der Schülerschaft? Wie wichtig ist Schule als Frühwarnsystem? Was bringen Workshops? Und wie reagiert man als Lehrer, wenn einem plötzlich nicht mehr die Hand gegeben wird? Machen Sie da gerne mit. Live in unserer Sendung können Sie Ihre Fragen stellen und Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Oder mailen Sie uns campus@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Noch Glaube oder schon Islamismus, wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Welche Dimension das Engagement gegen Radikalisierung hat, zeigt diese Zahl. Bundesweit 150 festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich allein im Violence Prevention Network um Jugendliche, die sich eventuell gerade radikalisieren oder bereits radikalisiert haben und die man davon wieder abbringen möchte. Finanziert werden die Beratungsstellen meist durch Gelder aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Wer Rat sucht, etwa Präventivschulen oder Eltern und Freunde, wenn sie sich Sorgen um jemand machen, ja, der findet diese Anlaufstellen auf einer wichtigen Internetseite. Beratungsstelle-radikalisierung.de heißt sie und ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dort findet sich auch das Hessenbüro in Frankfurt vom Violence Prevention Network und von unserem Gast, Miriam Tintsch. Willkommen.
Hallo.
Willkommen hier in Köln. Sie sind Islamwissenschaftlerin, Sie beraten, Sie halten Workshops an Schulen zu Strategien gegen Radikalisierung und Sie fragen sich das selbst dabei häufig, geht es um den Glauben oder um Extremismus?
Ja, also was wir in dem Fall machen, wir machen Fortbildungen für Lehrkräfte, wenn wir an Schulen gehen zu dem Thema. Wenn wir mit SchülerInnen arbeiten, dann machen wir eher primär präventiv. Das heißt, wir machen eher allgemeinere Themen und wir sprechen nicht direkt über Radikalisierung.
Und außerdem beobachten Sie sehr viel die TikTok- und Instagram-Szene. Ja. Also ich nenne das mal, das ist glaube ich ein Begriff von Ihnen, den TikTok-Islam. Auf salafistische Prediger stößt man da wahrscheinlich nicht erstmal direkt, sondern wie muss ich mir das denn vorstellen? Auf ein unglaublich buntes Angebot rund um den Islam und Lifestyle?
TikTok generell ist eine eigene Welt für sich, ein eigener Planet, sage ich immer. Und ich würde sagen, der Algorithmus kann einen erstmal zu diesen Predigern, ohne hier zu gendern, Predigern führen. Und wenn man erstmal in einem Algorithmus ist, dann wird einem immer mehr zugespielt.
Und geht's aber los mit Lifestyle?
Lifestyle, ich würde sagen, Popkultur spielt da mehr eine Rolle. Lifestyle würde ich ja jetzt eher auf Äußerlichkeiten beziehen. Es geht da wirklich tatsächlich um popkulturelle Elemente, die gemischt werden mit eben, ich würde sagen, problematischen Narrativen.
Was ist denn das Faszinierende am TikTok-Islam? Finden sich da für viele faszinierende Antworten auf Fragen ihres Lebens als gläubige Heranwachsende?
Es ist einfach eine Entkomplexifizierung. Es ist eine Vereinfachung. Also das heißt, es werden komplexe Fragen gestellt, die in 30 Sekunden abgehandelt werden von gewissen Predigern, gewissen Predigenzern nenne ich sie ja gerne. Das sind Prediger, die auch gleichzeitig als Influencer fungieren. Und das ist natürlich attraktiv. Attraktiver, als sich vielleicht ein Buch anzulesen oder einen Artikel zu lesen und sich mit verschiedenen Meinungen zu befassen. Das heißt, Komplexe theologische Fragen, aber auch lebensweltliche Fragen werden von oft jugendlichen Menschen gestellt und dann eben in ganz vereinfachter Form in 30 Sekunden abgehandelt. Ein Beispiel, darf ich Hamster essen? Und dann die Antwort, nee. Oder ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Antwort war. Oder mag der Sheikh, also dieser Prediger, mag er Dragon Ball Z? Und der antwortet ja oder nein. Also das heißt, man merkt, was für jugendaffine Fragen von Jugendlichen selbst hinkommen und wie die beantwortet werden. Das heißt, es geht dann natürlich auch um Klicks generieren. Und es geht gar nicht so sehr immer um den Islam.
TikTok ist für mich erstmal auch viel Musikvideo. Welche Musik läuft da? Läuft da Musik?
Also in dem Kontext, wo ich mich bewege, ist Musik sozusagen verboten. Wir befinden uns ja hier in einem Bereich, der sich eher mit extrem orthodoxen Auslegungen der islamischen Religion beschäftigt. Und da ist eben so ein Konsens, Musik ist verboten. Und wenn ich sage extrem orthodox, dann reicht das hin von ganz softem Salafismus hin zu extremistischen Meinungen. Und da spielt Musik keine Rolle.
Wie relevant der sogenannte TikTok-Islam für die Politisierung muslimischer Jugendlicher ist, damit beschäftigt sich auch unser zweiter Gast, Joachim Langner vom Deutschen Jugendinstitut in Halle. Willkommen nach Halle, Herr Langner.
Ja, hallo.
Dort sind Sie als Islamwissenschaftler tätig an der Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention. Wie ist denn das? Politisierung, findet die statt jetzt über Insta und TikTok und nicht so sehr in klassischen Parteien bei uns?
Politisierung findet überall statt im Leben von jungen Menschen. Die geht ja oft aus, auch von ganz normalen Fragen des Alltags. Und zum Alltag gehören eben auch Instagram und TikTok und die sozialen Medien für junge Menschen. Und da kommen diese Themen natürlich vor und da kommen auch Dinge vor, die einen bewegen. Sei es, dass man sich alleine fühlt in der Klasse, sei es, dass man vom Krieg in Gaza und Israel hört. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein und je nachdem, wo man dann hinkommt, kann das auch sein, dass man dann eben auch islamistische Angebote findet, die einem da bei diesem Problem weiterhelfen.
Wie würden Sie denn als Wissenschaftler, Herr Langner, den Prozess der Radikalisierung definieren?
Im Groben als den Weg hin zu Extremismus. Und das kann dann ganz vieles Verschiedenes sein. Zeigt Wissenschaft ganz klar, dass es komplexe Prozesse sind, die nicht nur auf einzelne Faktoren zurückzuführen sind, sondern dass da immer ganz viel zusammenspielt. Das Umfeld, Wahrnehmung in Medien, eigene Probleme, Freunde. Und trotzdem zeigt sich, dass im Kern es oft darum geht, irgendwelche Probleme zu lösen, die man erstmal subjektiv hat. Also zum Beispiel, dass man sich ausgegrenzt fühlt, dass man betroffen ist von einem Konflikt, das sehen wir jetzt. Vielleicht auch familiäre Probleme. Und danach wird nach Lösung gesucht. Und dann kann es eben auch sein, dass man sie genau und auf dieser falschen Stelle findet.
Ich stelle unseren dritten Gast an dieser Stelle vor und begrüße ihn herzlich hier in Köln. Aus Neuss gekommen ist Umut Ali Öksüz, Vorstandsvorsitzender der interkulturellen Projekthelden mit dem Jugendzentrum Inkult in Neuss. Willkommen.
Hallo.
Sie sind Pädagoge und außerdem Mitarbeiter an der Universität Münster an der Forschungsstelle für politisch motivierten islamistischen Extremismus. Uns hat ein Beratungstipp erreicht vom Intersektionalen Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft, kurz IBIM. Da wollte ich jetzt mal drauf eingehen. Aktueller Aufhänger, der Wolfsgruß des türkischen Fußballnationalspielers Demirel. Türkei-bezogene Konflikte in ihrer Schule. Wir bieten Beratung für Schulen und Kommunen zu türkischem Rechtsextremismus an. Und dann sieht man das Foto vom Achtelfinale gegen Österreich. Wie ist das bei Ihnen, Herr Öksüz? Damit haben Sie auch schon zu tun gehabt diese Woche in Ihrer Arbeit im Jugendzentrum?
Ja, damit hatten wir auch zu tun gehabt. Wir hatten Jugendliche, die total irritiert waren. Zuerst natürlich mit der Frage, was soll das? Warum sind die Medien wieder hinterher, die Türkei zu denunzieren? Das Fußballspiel war doch so cool, das war doch alles in Ordnung. Als ich dann aber darauf hinwies und sagte, ja, aber was bedeutet dieser Wolfsgruß eigentlich? Schau doch nochmal genauer, recherchier doch mal. Ihr seid doch so fit im Internet. Nach der Recherche hat man dann gemerkt, oh, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Warum? Was hat das im Fußball zu suchen? Warum wird so ein Zeichen, so ein politisches Zeichen, was Menschen denunziert, auch im Fußball gezeigt? Und da waren die Jugendlichen wieder differenzierter mit ihrem Meinungsbild.
Und das war in welchem Rahmen? Wie muss ich mir das vorstellen? In Ihrem Jugendzentrum? Ist da auch EM Public Viewing?
Genau, wir bieten als Jugendzentrum Inkult auch Public Viewing an und die Jugendlichen nehmen das auch sehr gut an. Und da ist natürlich auch ist eine offene Runde. Wir wissen nie, wer kommt. Es ist offen für alle. Und natürlich kommen die Jugendlichen auch zum Glück mit ihren Gedanken zu uns und da sind wir ständig im Dialog.
Also wir lesen viel als Journalisten, Agenturen. Kamen Sie auch zu so einem Ergebnis, wenn Sie dann recherchiert haben? Also Wolfsgruß, dass der steht für Ideologien der grauen Wölfe, das ist irgendwie ja klar. Die Hass insbesondere gegen Juden und Minderheiten in der Türkei wie Kurden und Aleviten predigen, aber auch gegen Christen und den Westen?
Definitiv. Der Wolfsgruß ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Umso schlimmer, dass so etwas auch instrumentalisiert wird im Rahmen eines Fußballspiels. Auf diese Art und Weise, gerade wo man weiß, dass auch diese Spiele so viele junge Menschen erreichen, ist extrem gefährlich für unsere Gesellschaft.
Noch Glaube oder schon Islamismus, fragen wir in dieser Sendung, und wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Ich nenne nochmal unsere Hörertelefonnummer. Das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie mailen uns gerne an campus@deutschlandfunk.de. Frau Tinsch, Sie beraten besorgte Eltern? Freunde aber ans Violence Prevention Network können sich ja eben auch präventiv Schulen wenden. Wie begründen denn die Schulen ihre Kontaktaufnahme?
Also oft findet die Kontaktaufnahme eben über das BAMF-Telefon statt, das Sie am Anfang erwähnt haben, oder direkt über die Beratungsstelle. Und das sind meistens besorgte Lehrkräfte, die zum Beispiel davon berichten, ja, bei uns in der Klasse wurde Allahu Akbar gerufen. Ne? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wir dann immer hingehen und den Fall eruieren und dann am Ende merken, ja, es hat mit Radikalisierung wenig zu tun, mehr mit Provokation, ohne das jetzt hier irgendwie verharmlosen zu wollen. Es gibt diese und diese Fälle. Oft stecken dahinter Unsicherheiten von Lehrkräften, die wo dann ein paar Gespräche helfen, ne, Sachen einzuordnen. Und wie der Herr Langner eben meinte, es stecken ganz, ganz viele Sachen dahinter, wenn wir von Radikalisierung sprechen. Nicht jeder Jugendliche, der sich einen TikTok-Prediger anguckt, radikalisiert sich. Nicht jeder Jugendliche, der Allahu Akbar ruft, radikalisiert sich oder ist radikalisiert. Da gucken wir immer dann in den Einzelfall wirklich hinein und versuchen, die Lehrkraft, die sich an uns gewendet hat, oder eben die Eltern, zum einen zu beruhigen, Sachen einzuordnen und dann genau hinzuschauen, welche Bedürfnisse stecken hinter dem Verhalten von Jugendlichen. Dann gibt es aber auch Fälle, die dann doch konkreter sind, wo es zum Beispiel darum geht, dass Jugendliche sich isolieren, von ihren Freunden abwenden, die Kleidung von jetzt auf gleich komplett verändern, also so ein ganz plötzliches Verändern. Das gehört, kann auch so ein Anzeichen dafür sein. Und da gucken wir dann auch nochmal genauer hin und machen dann Termine mit den Lehrkräften aus, aber vor allem mit den Bezugspersonen. Ne? Und da geht es wieder um die Bedürfnisse. Also hinter Radikalisierung oder Radikalisierungstendenzen stecken oft persönliche Bedürfnisse von Jugendlichen. Die Ideologie spielt da erstmal noch nicht die Hauptrolle, sondern eher Einsamkeit, vielleicht aber auch wirklich von außen ein Einfluss, ne? Möglicherweise auch durch TikTok, das kam halt auch schon mal vor, dass da auch so eine Art Tunnel entstand, ne? Oder dass sich Wissen eingeeignet wird über eben Prediger im Internet. Und was wir halt auch machen, ist Fortbildung für Lehrkräfte zu geben an Schulen, wo wir dann hingehen und von den Lehrkräften zum Beispiel Wünsche kriegen, wie gehe ich mit dem und dem Fall um? Und dann erstmal auch Grundwissen zum Islam mit reinbringen, um erstmal eine Basis zu schaffen, ne? Um zu sagen, okay, das gehört zur Religion, aber die Religion ist extrem komplex und nicht alles, was ein bisschen abweicht von der Norm, ist direkt Radikalisierung. Und da geht es erstmal auch wirklich um Einordnung und dann vor allem um kollegiale Fachberatung. Das heißt, Lehrkräfte können ihre Fälle reinbringen und wir diskutieren dann darüber, wie kann ich jetzt damit umgehen und wie kann ich auch in Zukunft möglicherweise damit umgehen.
Herr Langner, wie bewerten Sie denn beim Deutschen Jugendinstitut in Halle dieses Beratungsnetzwerk? Entspricht das Angebot der Nachfrage oder tut sich da gerade viel?
Das sind genau die Ansätze, die sich auch in der Forschung immer wieder zeigen, die es braucht. Wir haben viele Interviews mit Leuten aus der Praxis geführt und gerade in der Schule immer wieder gesehen, dass genau das, was Frau Tinsch gesagt hat, auch das ist, was in der Regel vorkommt, nämlich man kommt, es gibt irgendein Problem, da ist irgendwas mit Islam und die LehrerInnen wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, haben vielleicht Angst und sind ganz unsicher. Und dann kommen Leute aus der Praxis erst einmal dorthin und klären, worum es überhaupt geht, was beruhigen mal oft erst mal und gucken dann im zweiten Blick oft auch nochmal hin, wo muss man jetzt wirklich vielleicht eingreifen, mit den Jugendlichen sprechen und dabei aber eben immer auch im Blick haben, dass zum einen es Probleme auf Seiten der Jugendlichen gibt, aber eben auch Probleme auf Seiten der Lehrkräfte, die mitunter mit ihren eigenen Stereotypen und Vorbehalten in die Situation gehen und da manchmal auch sagen, es einfach darum geht, die ein bisschen zu beruhigen und denen zu ein bisschen mehr Offenheit zu verhelfen.
Niemand will ja sich den Vorwurf machen lassen, Muslime zu diskriminieren. Gibt es da irgendwie einen Guide, einen Leitfaden oder muss man das immer wieder selber für sich ausarbeiten, Herr Langner?
Ich glaube, das muss man immer wieder für sich herausarbeiten, weil Rassismus ist nicht nur eine individuelle Einstellung, sondern eine Struktur in unserer ganzen Gesellschaft, die sich auch über lange Zeiträume, über Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt hat und von der wir alle nicht frei sind. Umso wichtiger ist es, sich eben immer wieder damit auch zu beschäftigen, das sich bewusst zu machen, auch eigene Stereotype bewusst zu machen und dann eben auch bewusst zu versuchen, dagegen einzukommen. Und das betrifft eben diejenigen, die klassischerweise von Rassismus betroffen sind. Gerade muslimische Jugendliche sind davon eben, sehen das in ihrem Alltag immer wieder. Wir haben Interviews mit muslimischen JugendarbeiterInnen geführt und Jugendlichen aus muslimischen Jugendangeboten. Und da haben wir eine ganz, ganz, ganz starke Betroffenheit von Rassismus gefunden und sehen, dass diese sich wirklich ganz stark von der Gesellschaft immer wieder ausgeschlossen und zurückgewiesen fühlen. Und das ist auch wirklich ein Ausgangspunkt für politisches Engagement in ganz viele verschiedene Richtungen ist für sie.
Ich würde mich da gerne anschließen an Herrn Langner. Mhm. Ich komme ja auch aus der Jugendarbeit vorher und da war Schule oder Rassismuserfahrungen in Schulen immer wieder ein Thema. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Herr Öksüz, dass die Jugendarbeit dann oft auffängt, was für Rassismuserfahrungen in der Schule gemacht werden. Und das ist natürlich auch Thema in unseren Fortbildungen. Ne? Wir gehen da nicht hin und sprechen über Jugendliche, wie kann ich irgendwie einen Jugendlichen reparieren, sondern es geht auch darum, wie kann ich als Lehrkraft oder eben als Multiplikator, Multiplikatorin versuchen, mich von meinen Stereotypen zu lösen und eben nicht diskriminierende Aussagen zu machen. Und um es mal anschaulich zu machen, es gab halt auch schon mal so Fragen, was sind denn so Fettnäpfchen, in die ich treten kann oder in die ich getreten bin und wie kann ich damit umgehen? Und das ist ja so ein selbstreflexiver Prozess, der total gut ist. Also da freuen wir uns immer, wenn solche Fragen kommen. Wir hatten auch von Lehrkräften schon die Anmerkung, nee, bei uns gibt es keinen Rassismus, was wir dann immer als extrem kritisch betrachten, aber auch als Beginn eines Prozesses, mit dem, über den wir dann sprechen können. Aber Rassismuserfahrungen sind natürlich auch ein Teil, die dazu beitragen, dass Jugendliche sich abgrenzen und anfangen, sich zu radikalisieren. Und da ist es natürlich in Fortbildung auch nochmal wichtig zu gucken, wie kann ich als Lehrkraft wertschätzend mit dem Jugendlichen umgehen? Ein Schüler meinte mal zu mir, ja, wenn die Lehrer mich nicht respektieren, warum soll ich die respektieren? Und ich finde eigentlich, dass Schüler erstmal eine Wertschätzung entgegengesetzt werden sollte und mit Schülern erstmal wertschätzend auf ihre Lebensrealität eingegangen werden sollte. Und dann kann man gucken in dieser Bindungsart, wie kann ich mit dem Schüler über gewisse Themen sprechen?
Das kann ich nur bestätigen. Also in der Jugendarbeit ist Das ist für mich die beste Prävention, um Jugendliche auch aufzufangen. Es gibt Jugendliche, da sind oft Missverständnisse eben ein Problem für beide Seiten. Jugendliche berichten beispielsweise, ja, meine Schwester hat angefangen, ein Kopftuch zu tragen und der Lehrer oder die Lehrer behandeln die jetzt ganz anders. Und da ist für uns klar, es ist ein Kommunikationsproblem. Es ist auch irgendwo eine Angst, die Lehrer dann manchmal haben. Da muss man offensiv mit umgehen. Viele Lehrkräfte melden mir aber zurück, ich habe Angst, dann selber in die Thematik einzusteigen, weil ich möchte ja auch nicht irgendwie eine Rassismuskeule abbekommen, und dann duckt man sich eher. Aber dieses Ducken bedeutet dann, dass der Jugendliche sich selber beschäftigt und dann leider in den Fängen der Extremisten landet, weil die stärken dieses Opfergefühl ja auch und sagen, schaut mal, wir und die sind diejenigen, die uns unterdrücken wollen, und natürlich finden Jugendliche dann Raum. Deswegen kann ich nur alle Multiplikatoren dazu motivieren, wir müssen die Jugendlichen auffangen und aufklären. Die sind reflektiert und offen. Also ich habe selten Jugendliche erlebt, die sofort die Tür zumachen, wenn man mit denen offen in einen Dialog geht, auf Augenhöhe. Und das ist für mich, wie gesagt, die beste Prävention, die wir in der Jugendarbeit leisten können.
Da sind wir ziemlich früh, glaube ich, an des Pudels Kern, wie man so schön sagt, mit dieser gefühlten Opferrolle, die einem irgendwie zugeschrieben wird. Und wenn man zum Objekt wird, das kann ja nie gut sein. Wir wollen als Subjekte durch unsere Welt gehen. Sie kommen da immer wieder in Ihrer Forschung ja auch, Frau Tinsch, auf Emotionen, auf Begriffe wie Schuld, Scham, Schande. Gerade diese Schamgefühle zu erwecken durch Predigten, das findet statt über Konsum, Insta, TikTok. Das wirkt, wie soll ich das sagen, wirkt das wie eine Art Radikalisierungsbooster manchmal?
Das können wir in unserer Forschung sehr wenig betrachten, weil wir ja die Rezipientinnen uns nicht angucken können. Was wir aber schauen und was ich halt auch mache, ist mir Narrative angucken und welche Emotionalisierung, welche Intention möglicherweise dahinter steckt. Und da stecken zum Beispiel auch Beschämungsmechanismen dahinter, ne? Wie du reichst nicht aus, deine Kleidung, das ist oft auf Frauen, dann auf Mädchen bezogen, dein Hijab, dein Kopftuch, selbst Niqab, also ne, das Gesicht bedecken, das reicht nicht aus, du musst komplett unsichtbar sein. Also wirklich quasi innerhalb des Werteverständnisses, des Wertekatalogs wird beschämt, um zu motivieren, sich zu ändern. Ne? Aber diese Motivation oder dieses, was dahinter steckt, das kommt natürlich nicht an. Es geht wirklich, die Botschaft ist, du bist nicht genug. Oder bei Schuldgefühlen, zum Beispiel hatten wir, vielleicht um es nochmal zu veranschaulichen, als das Erdbeben in der Türkei und in Syrien letztes Jahr war, da gab es eben einen dieser Predigenzer, sage ich ja immer gerne, der meinte, ja, Schuld daran sind unter anderem die Mädchen mit dem Hijab, die auf TikTok tanzen. So, was ist die Botschaft davon und was kommt bei Jugendlichen an, die sich das angucken? Aha, ich gebe mich außerhalb der Norm, ich weiß ich nicht, bin frei, und das weckt Gott dazu auf, irgendwie alle anderen Menschen zu bestrafen. Das ist so ein ganz diffuses Schuldverständnis, was dahinter steckt, was aber immer wieder bedient wird, wenn es um Katastrophen geht. Das geht wirklich ganz tief in eine Emotionalisierung rein. Und deswegen, selbst wenn gewisse Narrative auf den ersten Blick manchmal auch harmlos erscheinen, wenn man sich dann im Laufe, sag ich mal, der Beobachtung so etwas ansieht, dann kann man halt ahnen, möglicherweise, was am Ende bei Jugendlichen herauskommt, was das mit ihnen macht. Du hörst Musik, gleich Hölle. Du machst das, gleich das. Das ist so eine ganz krasse Vereinfachung von, ich würde sagen, Kausalketten, ne, wo es dann wirklich um in erster Linie Emotionalisierung geht. Und genau darüber trifft man ja Menschen. Ne? Man trifft Menschen, wenn man jemanden beschämt, dann kommt so eine Art Selbstabwertungsmechanismus dahinter. Ne? Oh, ich bin nicht genug, ich reiche nicht aus, ich muss etwas dafür tun, auszurechnen, aber irgendwie reicht das auch nicht. Das ist so ein, ne, das ist diese Kommunikation, die dann auch fehlt, diese Interaktion. Da kommt etwas von TikTok, sage ich mal, von einem Prediger, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und jetzt kann ich selbst gucken, wie ich damit umgehe. Und das ist eine Sache, mit der wir dann lernen müssen, umzugehen. Ne, das ist ein ganz anderer Zustand, als wenn man sich hinsetzt mit dieser Person und über gewisse Fragen spricht. Oder diese Person sieht 2, 3 Sätze, die sie trifft, und muss dann gucken, was mache ich denn jetzt?
Herr Oechses aus der Jugendarbeit, wie machen Sie dann das Building von, den Aufbau von Selbstbewusstsein? Das könnte doch ein Schlüssel sein, oder?
Also wir investieren in die Jugendlichen selbst. Das bedeutet bei uns, beim Träger, bei den interkulturellen Projekthelden gibt es einen eigenen Jugendvorstand. Und dieser Jugendvorstand ist in alle Entscheidungsprozesse integriert. Das heißt, wir führen Bewerbungsgespräche, da ist ein Jugendvertreter dabei. Wir haben politischen Besuch aus dem Bundestag, da sind Jugendvertreter dabei. Wir haben andere Strukturen und überall sind Jugendliche dabei. Also auch als wir das Jugendzentrum selbst gegründet haben, haben wir unser Konzept den Jugendlichen vorgelegt und die haben 50% erstmal abgelehnt. Und wir haben natürlich akzeptiert, dass die Jugendlichen doch nochmal andere authentische Gedanken haben. Und ich glaube, dieses Gefühl von, wir nehmen euch ernst, das, was ihr hier mit uns groß machen wollt, wo ihr unterstützen wollt, das wird auch wirklich umgesetzt. Und das stärkt die Jugendlichen auch. Und das Schöne an dem Ganzen ist, wenn wir in die jungen Multiplikatoren investieren, die geben das weiter an andere Kinder und Jugendliche. Und das finde ich, ist die beste Prävention, die wir haben. Also für mich persönlich die beste Schlüsselfunktion und Vorbildfunktion. Vor allem auch Vorbilder sind so eine wichtige Rolle in der Jugendarbeit, weil leider ja auch oft junge Menschen, die in radikale Strukturen gefangen sind oder sich dahin bewegen, oft fehlen diese Strukturen. Ne? Man ist auf der Suche nach Fragen. Man hat vielleicht keine richtige Schlüsselfigur im Leben. Vielleicht fehlt der Vater oft aufgrund von beruflichen Kontexten. Und dann ist man immer auf der Suche nach einer sogenannten Vorbildfunktion. Und ich persönlich finde, wir als Gesellschaft müssen diese Vorbildfunktion mit vorantreiben, indem wir in die Jugend investieren, damit es immer weiter multipliziert wird und eben Vielfalt lauter ist als der Hass.
Vielen Dank, Herr Öxes. Also das ist erstmal total wichtig und ich sehe das auch so aus der Jugendarbeit, dass Jugendliche ja eine Selbstemanzipation auch lernen, empowert werden, Dinge zu tun. Wenn wir jetzt aber in einem Radikalisierungsprozess sind und in der Distanzierungsarbeit, so nennen wir das dann, wenn schon so eine Radikalisierung stattgefunden hat, da muss man auch inhaltlich nochmal reingehen, ne? Dass man sagt, okay, wir gucken mal, wie ist das mit Ambiguitätstoleranz, ne? Wie ist es?
Was müssen Sie erklären?
Genau. Das ist nämlich so, dass wenn wir jetzt auf TikTok gehen, dann haben wir eine Auslegung des Islam, ne? Und meistens eine eben extreme. Und eigentlich ist es nämlich so in der Theologie, dass ganz viele unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen und stehen dürfen und stehen sollen. Und es ist natürlich, bietet Orientierung zu sagen, okay, ich halte mich jetzt daran und ich gucke mir auch nichts anderes an. Wenn man aber inhaltlich eingeht und inhaltlich drauf guckt, da ist es auch nochmal wichtig, mit den Jugendlichen zu lernen, dass verschiedene Meinungen nebeneinander stehen, stehen dürfen, stehen sollen und dass man das übt. Und das machen wir zum Beispiel auch in Workshops, wenn wir wieder primärpräventiv hingehen, also vor der Radikalisierung, da reden wir oft wirklich über Toleranz, ganz einfach. Wir haben so eine Methode, Toleranzkarten und da geht es so quasi bei Schritt Null, was ist Toleranz, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit verschiedenen Meinungen um, auch mit denen, die ich nicht teile. Und ich glaube, man muss wirklich früh ansetzen, zum einen natürlich mit den Jugendlichen arbeiten, sie empowern, aber auch zum anderen nochmal üben, wie gehe ich mit Meinungen um, das Erwachsene übrigens auch nicht können. Wir erwarten von Jugendlichen immer, dass sie alles schon mitbringen und schon können. Wir Erwachsenen leben das aber leider nicht so gut vor. Deswegen, da bin ich auch immer dabei, Jugendliche nicht so schnell zu verurteilen. Und inhaltlich nochmal, wie gehe ich mit TikTok um? Wie gehe ich mit Medien um? Wie kann ich Fake News wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit solchen Meinungen umgehen?
Servicefrage, mit wie viel Vorlauf, Wochen oder Tagen kann ich so einen Kurs als Schule buchen bei Ihnen?
Das können Sie sofort machen, je nachdem, wann Sie einen Termin haben. Wir sind da, unsere Workshops stehen. Wir sind in unseren Themen ja relativ gut eingearbeitet. Das heißt, da können Sie sich auch an das Beratungsnetzwerk Hessen wenden und einen Workshop bei uns kostenfrei buchen, da wir ja gefördert werden durch auch das Innenministerium.
Vom Violence Prevention Network werden die angeboten. Es geht um Räume in unserer Sendung, noch Glaube oder schon Islamismus, wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Räume, die Sie schaffen in Neuss, Herr Öxes, und zu denen unsere Hörerin Frau Möhling eine Frage hat. Ich begrüße Sie. Sie sind eine Lehrkraft aus Berlin. Willkommen.
Ja, danke für die Aufnahme. Ich würde gerne auch ein bisschen berichten aus der Praxis. Also ich habe es zum Beispiel erlebt, dass es geht ja um Räume, Gebetsräume eingerichtet werden, sicher in guter Absicht und dann unter Umständen eine böse Überraschung am Ende wartete. Also dass zum Beispiel der Leiter einer Einrichtung sich vor starken jungen Männern sah, die ganz empört einen größeren Raum für die Gebete forderten. Und es war eine sehr angespannte, gewaltvolle Situation. Und ich habe mir gedacht, warum hat man sich bei diesem Träger jetzt zum Beispiel nicht vorher Gedanken darüber gemacht, wie man damit umgeht? Und
können Sie ein bisschen konkreter werden, Frau Möhling? Wir haben uns das auch im Vorfeld der Sendung überlegt. Also an Universitäten sind die Gebetsräume ja doch ziemlich üblich. Wir haben gedacht, so wenn in Schule, dann doch häufig so interkulturell oder multireligiös, dass das nicht ganz klar ist.
Genau, das ist der Ansatz, ne? Also das ist eigentlich ja, das nicht exklusiv sein soll, aber dann doch genutzt wird von muslimischen Schülern, und zwar Schülern. Mädchen sind dann außen vor, was natürlich auch einem feministischen Denken eigentlich widersprechen würde. Und da geht man, glaube ich, sehr naiv manchmal rein. Und ich habe allerdings auch das schon länger verfolgt, und ich sehe eben, wie zum Beispiel Lehramtsstudenten sehr unbeleckt in die Diskussionen reingehen. Also wenn mir Lehramtsstudentinnen sagen, wieso die Muslimbruderschaft oder Erdogan, das ist einfach nur eine sehr konservative Auslegung des Islams, also sie nicht wissen vom Thema Islamismus, also das gehört ja zum Thema Extremismus, dann finde ich, ist da etwas zu kurz gekommen. Und ich finde auch die Gäste, die sie da haben, schwierig in dieser Hinsicht, denn VPN ist eben auch dafür bekannt, zum Beispiel jemanden wie Fatin El-Dabbas einzuladen oder Ender Cetin. Also die eine ist bekannt dafür, dass sie bei einer terroristischen Vereinigung auch spricht, also sie ist Israel-Feindin, kann man so sagen. Ender Cetin und seine Ehefrau sind bekannt dafür, dass sie den Genozid an den Armeniern leugnen, wenn man das Wort nehmen möchte, dass sie türkischstämmige Abgeordnete, die sich in der Frage, soll es eine Resolution geben zum Thema Genozid an den Armeniern, die sich da wirklich hetzerisch betätigt haben. Also die werden eingeladen von VPN, Violence Prevention Network. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Sie bekommen, wie gesagt, ja auch Fördergelder. IBIM wurde gerade eben auch zitiert in der Sendung. IBIM ist gerade von Ralf Fischer, ein Journalist für die Jungle World unter anderem, etwas genauer betrachtet worden. Also das sind Player, die man eigentlich nicht an die Schulen lassen sollte. Und da ist es eben so, dass viele Lehrer aber auch nicht für diesen Bereich des Extremismus, also politischer Islam, vorbereitet sind.
Jetzt haben Sie viele Namen genannt. Ich hoffe, Frau Tinsch,
alle
sagen, das ist ja auch eine Live-Sendung, und das können wir ja replizieren.
Der Hörer kann das jetzt sehr gut.
Genau, können wir. Frau Tinsch, kennen Sie die Namen, und was heißt einladen, und wo hören für Sie Dialogräume auf? Das ist ja interessant. Wir reden gerade über Räume, die wir zulassen wollen, indem wir sagen, wir reden mit allen, wir hören zu erstmal, oder wir machen dicht und sagen, der Name ist verbrannt.
Also erstmal danke für Ihren Input, und Sie scheinen sich ja auch wirklich sehr informiert zu haben über gewisse Dinge. Ich kann Ihnen nur aus dem Aktuellen sagen, dass Violence Prevention Network aktuell oder generell nicht mit Moscheen zusammenarbeitet, sondern quasi die Bildungsarbeit selbst macht. Also ich weiß nicht, wann das war, woher das kommt, aber das macht Violence Prevention Network eben nicht mehr. Und da würde ich auch ein bisschen auf die Kontaktschuld aufpassen. Nur weil man mit gewissen Menschen arbeitet, würde ich nicht den Rückschluss ziehen, dass der gesamte Träger, der seit vielen Jahrzehnten extrem wichtige Arbeit macht, nicht mehr die Arbeit machen sollte. Das würde ich jetzt zum einen sagen. Und dann würde ich bitte gerne nochmal auf Ihr konkretes Thema der Gebetsräume eingehen, weil das ist, glaube ich, sehr anschaulich für viele Menschen, weil das ein klassisches Beispiel ist mit den Gebetsräumen. Zum einen, vielleicht der positive Aspekt, es ist eigentlich sehr gut, auf Wünsche von Jugendlichen einzugehen, denn Schule ist ja auch ein Raum von Jugendlichen. Und ich finde, Jugendliche dürften die Räume auch nutzen. So, deswegen ist es schon mal positiv. Andererseits sind es dann auch Jugendliche. Und Jugendliche nutzen ja gerne Grenzen aus, die sie vielleicht auch nicht mehr haben. Und da würde ich dann vielleicht, das habe ich in einem anderen Fall auch mal angemerkt, gucken, wo ist der Kompromiss, wo trifft man sich in der Mitte, nimmt man den Gebetsraum weg? Da würde man, glaube ich, ein bisschen, was dann die Reaktion vielleicht wäre von den Schülern, Schülerinnen. Oder setzt man sich mit den Verantwortlichen zusammen und rede darüber, das sind die Regeln. Also die Regeln sind zum Beispiel, ihr dürft den Raum von da und da benutzen, ihr dürft diesen Raum benutzen. Frauen haben da auch auf jeden Fall Eintritt. Also da würde ich wirklich in einen Kompromissprozess und Dialogprozess mit den Jugendlichen gehen.
Wie haben Sie es denn gelöst, Frau Möhring, nach der Eskalation, die Sie da geschildert haben, ganz konkret mit diesem Gebetsraum?
Ja, der Gebetsraum blieb so, wie er ist. Und der Leiter hat sich sehr erschrocken gezeigt und eine Diskussion war dann auch nicht so möglich unter den Kollegen. Unter anderem, weil auch eine sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, mehr als konservative Kollegin, die auch politisch engagiert ist, sich da mit Rassismusvorwürfen dann hervortat. Also jemand, der das Thema kritisch betrachtet, wurde von ihr als latent antimuslimischer Rassist bezeichnet. Und das ist etwas, was sich auch sehr durchsetzt. Also das Argumentieren mit den Diskriminierungserfahrungen der Schüler und dem angeblich so systemisch vorhandenen antimuslimischen Rassismus der Deutschen, das unterdrückt wirklich jede Debatte. Und man geht ja auch so weit, dass man Leute, die migrantischer, muslimischer Herkunft sind, als Rassisten und AfD-nah diffamiert. Also ich finde, gerade dieser Bildungssektor braucht da noch viel mehr offene Debatte.
Herr Oexes möchte dazu etwas beitragen.
Ja, ich habe ja oft mit Schulen zu tun, die genau dieses Thema ansprechen. Also ne, Schüler wünschen sich einen muslimischen Gebetsraum. Wie gehen wir damit um? Also diese Anfragen erhalte ich bundesweit. Und ich persönlich empfehle dann immer, man muss diese Prozesse gemeinsam mit Schule sehr eng begleiten. Also man darf nicht den Fehler machen, dass man nur den muslimischen Part sieht. Das heißt, wir müssen Elternvertreter dabei haben, wir müssen Sozialarbeiter dabei haben, Schülersprecher, wir müssen Jugendliche aus verschiedenen Kulturen dabei haben und demokratisch versuchen, wenn man einen solchen spirituellen Raum eröffnen möchte, dann auch den Fokus auf einen Raum für alle anzubieten. Und das muss auch dann klare Regeln haben. Klare Regeln heißt für mich, ein Gebetsraum darf nicht den Schulunterricht sozusagen diffamieren. Das heißt, man muss die Schule im Fokus haben und wenn die Zeit dann im Rahmen der Pause oder sonstiges auch passt, dass man dann eben das nicht ausspielt, weil Jugendliche sind spirituell meistens gar nicht so fit, dass sie sagen, und ich muss die Gebete einhalten. Oft sucht man ja Schlupflöcher, um den Unterricht sozusagen zu entweichen und man möchte dann gerne solche Möglichkeiten ausnutzen. Und daher finde ich auch wichtig, das muss auch dann als Grundsatzprotokoll festgehalten werden, wo man sich dann auch immer wieder darauf berufen kann. Einfach deswegen, weil wenn man nur einen muslimischen Gebetsraum einrichtet, früher oder später, werden andere, ich sag mal, kulturelle Hintergründe darauf zukommen und dann gibt es auch Schwierigkeiten. Also ich habe selten erlebt, wo es dann wirklich funktioniert, ohne dass es dann eben Diskrepanzen früher oder später gibt.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, was Sie zuvor gesagt haben. Und zwar finde ich es, also natürlich der antimuslimische Rassismus, der wird von gewissen Predigern, gewissen Akteuren, Akteurinnen genutzt, um zu mobilisieren und zu emotionalisieren. Das ist ganz klar. Da wird auch selektiv geguckt, welchen Fall picke ich mir raus, um ein Opfernarrativ zu kreieren. Andererseits würde ich niemals Betroffenen ihre Betroffenheit absprechen. Also da muss man wirklich ganz sensibel mit dem Thema umgehen, dass wenn eine Person sagt, ich fühle mich hier gerade rassistisch behandelt, das nicht abzutun, sondern zu gucken, warum, wie können wir damit umgehen. Und vor allem bei Jugendlichen. Ja, da ist klar, gibt sicherlich Jugendliche, die das auch nutzen, ne, um gewisse, weiß ich nicht, für sich herauszuholen. Aber meistens ist es so, das sind real gefühlte Rassismuserfahrungen. Und da würde ich wirklich auch immer gucken, was das mit den Betroffenen macht und wie man damit umgehen kann.
Ja, natürlich, da schließe ich mich natürlich an.
Frau Möhling, ja. Ich wollte Sie da auch nochmal fragen, was Sie vielleicht aus dem, ja, Sie sind ja noch mit dabei, ist auch super. Sie haben uns angerufen unter der 00800-4464-4464 und ich nenne auch nochmal an dieser Stelle den Titel unserer Sendung im Deutschlandfunk Bildungsmagazin Campus und Karriere: Noch Glaube oder schon Islamismus, wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Und ich nenne auch nochmal die Gäste, dass Sie das alles auch nochmal hören hier an dieser Stelle. Meryem Tinch ist hier Islamwissenschaftlerin und Beraterin beim Violence Prevention Network Frankfurt am Main. Joachim Langner ist telefonisch dabei, Islamwissenschaftler an der Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention am Deutschen Jugendinstitut und Umut Ali Öksüz, Vorstandsvorsitzender der interkulturellen Projekthelden Neuss, machen mit. Und ich wollte Sie als Hörerin, Frau Möhling, fragen, was Sie denn vielleicht mitnehmen an der Art und Weise, wie Muslime ihren Glauben leben, was das manchmal mit der Schulgemeinschaft macht, ja vielleicht auch an Positiven.
Also ich bin tatsächlich dann doch eher oldschool und würde sagen, die Schule sollte ein neutraler Ort sein. Natürlich bringt jeder seine Vorstellung, jeder Schüler, jede Schülerin ihre Vorstellung, ihren Glauben mit. Und es gibt genug Bereiche, wo man darüber sprechen kann, sich austauschen kann, sich tatsächlich bereichern kann. Aber ja, mir geht es eben um diese konflikthafte Situation. Deswegen haben Sie ja auch die Sendung heute gewählt und das Thema dazu. Also ja, nochmal zurück zu den Gebetsräumen. Es geht da ja auch teilweise um eine konfrontative Religionsausübung. Und nicht ganz zufällig ist es so, dass eine Initiative in Berlin, die heißt DEWI, es ist ein lange bestehender Verein, der sich mit Extremismus, Rechtsextremismus beschäftigt, also DEWI, D-E-V-I, dass der mit genau so einem Projekt, also angestoßen durch Lehrerberichte aus Berlin-Neukölln, mit dieser konfrontativen Religionsausübung befasst hat. Und der Gegenwind bzw. auch teilweise die Verleumdungskampagne war sehr, sehr groß, unter anderem von geförderten Trägern. Also, naja, gut.
Ja, genau. Ich möchte mal Herrn Langner da einschalten, Frau Mühling.
Das finde ich ganz brisant.
Diese Brisanz, genau. Um das aufzugreifen, Herr Langner, was sagen Sie vom Deutschen Jugendinstitut? Wie mischt sich das? Religion, Privatsache, Moschee, Schule? Was können Sie da sagen aus wissenschaftlicher Sicht aktuell?
Wir können seine Schule zum neutralen Ort erklären, aber die Menschen, die dort sind, sind eben nicht neutral. Und Neutralität funktioniert eben gerade gut, solange es keinen Konflikt gibt. Sobald wir Konfliktsituationen haben, die eben dann dazu auch noch komplex sind, brauchen wir eben genau Raum dafür. Und das sind eben genau solche Dialogräume, wie wir sie am Anfang auch schon oft diskutiert haben, hier, was die beiden Kolleginnen auch schon deutlich gemacht haben, wie sie diese Dialogräume schaffen. Und die sind extrem wichtig, weil es hier eben um sehr komplexe Problemlagen geht, wo nicht nur die Probleme, die gerade vor Ort da sind, eine Rolle spielen, sondern auch all die vielen Bilder, die wir in unseren Köpfen mit uns tragen. Da sind Vorstellungen von Islam, Vorstellungen von Extremismus, Erfahrungen mit Rassismus, die gemacht werden. Und wenn es zum Beispiel so ein Gebetsraum ausgehandelt wird, dann geht es auf einmal nicht mehr nur um die Frage, dürfen Jugendliche einen Raum zu einer bestimmten Zeit nutzen, sondern es werden gleich ganz große Fragen der Gesellschaft mitverhandelt. Das mag für Jugendliche auch ein Anreiz sein, genau das einzufordern, dass es eben auch eine Frage von Anerkennung ist, dass man eben auch dazugehört, dass man einen eigenen Raum hier bekommt. Es mag auf der anderen Seite eben auch Ängste geben vor Extremismus vielleicht, vor oder Fragezeichen, Unsicherheiten. Und genau dazu braucht man offene Räume. Und genau in der Schule sind diese eben nicht besonders leicht herzustellen, weil Schule ist eben per se erstmal eher von ganz eigenen Logiken getrieben, die eben sehr hierarchisch sind, auf die Benotung ausgelegt sind, oft von Ressourcenknappheit geprägt sind. Es gibt einen durchgetakteten Zeitplan. Alle Beteiligten sind meistens sowieso schon überlastet. Man ist grundsätzlich erstmal nicht freiwillig dort. Und in so einer Situation, in Fragen, die sehr persönlich in die Gefühle gehen, mit starken eigenen Perspektiven konflikthaft aufeinandertreffen, dort zu besprechen, das ist eine Riesenherausforderung. Und genau dafür braucht man tatsächlich dann eben auch Räume und auch Menschen, die diese Räume auch gestalten. Und das ist eben gut, wenn das nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer sind, sondern da zum Beispiel Schulsozialarbeit dazukommt oder solche Angebote
von Jugendzentren zum Beispiel. Ich möchte nach unserer Hörerin Frau Möhling, der ich herzlich danke, zu Kai Lambers kommen. Er hat uns gemailt oder hat uns angerufen, aber ist jetzt nicht in der Telefonleitung, hat aber eine Frage und vielleicht auch an Sie, Herr Langner. Also die Frage von Herrn Lambers. Christliche, andersgläubige, / andersgläubige Darstellungen sowie Extremismus sind doch in der Schule verboten. Wieso setzen wir diese Verbote nicht einfach richtig durch?
Also mir ist nicht bekannt, dass es ein Verbot religiöser Äußerungen in der Schule gibt. Im Gegenteil, es gibt ja sogar einen christlichen Religionsunterricht in der Schule, der auch im Grundgesetz schon geschützt ist als eigenes Fach und eben auch deutlich macht, Schule ist eben auch ein Raum, in dem bestimmte Perspektiven und Positionen einen Platz haben sollen, auch schon nach dem Grundgesetz. Die Frage ist sozusagen, wie wir diesen Räumen, diesen Perspektiven ihren Platz geben und wie wir das miteinander gut gestalten und wie wir da irgendwie es schaffen, auf Augenhöhe aufeinander zuzukommen. Herr Öxes hat vorhin ganz wunderbar dargestellt, wie Sie in der Jugendarbeit Partizipation leben, wie man dort auf Augenhöhe aufeinander zugeht und Jugendliche überall mit ihren eigenen Perspektiven einbindet. Das funktioniert in der Schule eben in der Regel nicht oder passiert dort zumindest nicht. Und das ist eine Herausforderung, mit der man gerade bei so einem Thema wie Radikalisierung dann auch es schwer hat, umzugehen.
Dann hat er noch eine zweite Frage gehabt, Herr Lambers. Wie hoch, das geht jetzt an meine Gäste hier im Studio, wie hoch ist die Erfolgsquote im Verhindern von Extremismus? Was würden Sie da sagen?
Also ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt von Quoten sprechen kann. Wir sprechen von Einzelfällen. Und wenn wir eben an Schulen gehen, dann machen wir das, wie gesagt, primär präventiv meistens, dass wir erstmal einen Schritt vor der Radikalisierung beginnen. Natürlich gibt es auch Interventionsmöglichkeiten. Und deswegen glaube ich, dass falls es eine Quote gibt, die verkleinert werden kann, wenn wir weiter investieren in eben primär präventive Angebote, wie eben Workshops an Schulen, ob es jetzt von Violence Prevention Network oder eben von anderen Trägern oder eben in der Jugendarbeit, ganz, ganz wichtig, dass mit Jugendlichen gearbeitet wird, dass mit Jugendlichen im Schritt, bevor es zu einer Radikalisierung kommt, wertschätzend, auf Augenhöhe, kommunikativ über demokratische Werte und Ambiguitätstoleranz, ganz wichtig, gesprochen wird.
Herr Öxes, wie ist denn das bei Ihnen? Die Jugendlichen müssen doch wahrscheinlich erstmal, Jugendarbeit kann ja nur funktionieren, wenn jemand offen ist, zuhören möchte oder auch erstmal primär Fragen entwickelt.
Richtig, also ich beobachte seit über 10 Jahren und das natürlich im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements, dass Jugendliche natürlich mit einem gewissen Weltbild zu uns kommen und Fragen haben und oft auch irritiert sind durch die medialen Einflüsse, die sie haben, durch andere Jugendliche. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe in den letzten 10 Jahren wirklich beobachtet, wie viele Jugendliche wirklich kurz vor einer Radikalisierung standen, mittendrin waren, kurz vor einem Ausstieg waren und es geschafft haben. Und ich sage immer, jeder Einzelne, der gerettet wird, also jeder einzelne Jugendliche, der es schafft, nicht in diese Richtung zu gehen. Es ist eine Investition für die Gesellschaft, die man nicht wegdenken kann. Also wir müssen mehr in die Demokratieförderung gehen, denn ich glaube daran, dass wenn die Jugendliche es quasi aus diesem Kontext geschafft haben, dann schaffen sie es auch, anderen Jugendlichen zu helfen, weil die werden nochmal anders ernst genommen, weil man weiß, woher man spricht. Man weiß, man war ja selber kurz vielleicht in diesem Kontext drin. Man hat kommuniziert mit Jugendlichen, die so ein Weltbild auch hatten. Man redet nicht von oben drauf mit dem Hammer, sondern man ist auf Augenhöhe und dein Gegenüber merkt ja, okay, er war ja auch irgendwie auf dem Eis und ist mal hin und her gerutscht, aber hat den Weg wieder gefunden. Und daher finde ich, die Quote ist in meines Erachtens sehr gut. Wir können da nur weiter investieren und unsere Gesellschaft gestalten.
Da sprechen Sie von der Phase von Aussteigern, die wieder zurückgefunden haben in unsere Kontexte, in unsere Gesellschaft. Was ist denn in dem Moment, wo Kontaktabbrüche da sind? Kommen dann Eltern auch zu Ihnen zur Beratungsstelle?
Ja, also da machen wir natürlich auch Elternberatung. Wir haben also, um Violence Prevention Network, unsere Arbeit nochmal zu erklären, wir haben auch Fälle, wo es wirklich um radikalisierte Menschen geht, auch im Justizkontext, wo ich jetzt aber nicht mit drin bin. Und ja, da kommen auch Eltern, die besorgt sind, wo es nicht einfach nur darum geht, die zu beruhigen, zu sagen, ja, das sind andere Bedürfnisse, auch wenn oft andere Bedürfnisse dahinter stecken, sondern es geht tatsächlich um Radikalisierung, um Isolation, wie ich eben meinte, um Abkoppelung von den Eltern, um eine Hinwendung zu einer Gruppe oder zu anderen Menschen. Also das sind schon so Prozesse, die wir dann auch begleiten, wo wir dann mit den Eltern zusammen arbeiten und auch schauen, welche Bezugspersonen hat gerade eine Tür, einen Türöffner zu dieser Klienten, Klientin, mit der wir dann arbeiten. Und wie können wir an diese Person rankommen, um mit ihr eben zu sprechen? Das ist genau wie dieses mit dem Hammer drauf, ne? Also es ist eher kontraproduktiv zu sagen, hier, wir machen da jetzt den Hammer drauf und dann bist du wieder wie vorher, sondern es ist ein langer Prozess, wo es dann ganz, ganz viel um Bindung geht.
Und ich würde noch hinzufügen, also das, was wir jetzt auch beobachten seit dem 7. Oktober, ist natürlich der Antisemitismus nochmal in eine andere Richtung eingeschlagen. Es kommen Jugendliche zu uns, die bringen Videos mit, die wirklich Gewalt und Blut und sehr viele emotionale Momente teilen, wo Jugendliche völlig irritiert sind, wo Jugendliche wirklich völlig ein anderes Weltbild vom Judentum erhalten. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen bei uns, die selbst Jüdinnen oder Juden sind, und da bin ich froh, dass es diese Erfahrung und diese Begegnung gibt, denn Jugendliche dann nochmal darauf hinzuweisen, wie ist das in deinem Netzwerk? Wie viele Menschen kennst du mit diesem Kontext? Also das finde ich auch unheimlich wichtig, dass wir das fördern. Deswegen arbeiten wir auch gerade an einem Konzept. Da haben wir auch eine Anschubfinanzierung von der Stadt Neuss erhalten, wo wir eine Demokratieplattform in die Wege leiten, weil wir so viele Anfragen von Schulen erhalten. Wie gehen wir mit verschiedenen Radikalisierungen um? Was ist diese Gruppe? Was bedeutet der Wolfsgruß oder andere Kontexte? Weil Schulen brauchen diese Unterstützung. Und Schulen brauchen keine Pflasterlösungen, Schulen brauchen Nachhaltigkeit. Und das kann eine Schule alleine nicht leisten. Da muss von oben eigentlich mehr Förderprogramm für die Nachhaltigkeit etabliert werden, weil im Endeffekt können Jugendliche, die dauerhaft mit Radikalisierung zu tun haben, nicht in ein, zwei Tagen wieder auf dem normalen Weg in die Gesellschaft finden. Daher muss die Investition langfristig sein.
Wissen Sie was, Herr Langner, über die finanzielle Ausstattung solcher Programme?
Es hat sich im Laufe der letzten 10, 15 Jahren eine relativ breite Fachpraxis entwickelt in Deutschland, die sowohl aus Bundes- und Landesprogrammen als auch verschiedenen kommunalen Grundlagen her gefördert wird. Und es hat sich auch ziemlich stark ausdifferenziert inzwischen. Insofern sind wir da wirklich auf ein beeindruckendes Niveau gekommen, was man sich so hätte vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können. Gleichzeitig hängt das alles an Fördergeldern und die sind natürlich in diesen aktuellen Zeiten knapp und immer wieder in Aushandlung.
Frau Tintsch, entsteht irgendetwas Neues gerade, wo Sie sagen, da haben wir jetzt einen Trend, über den wir berichten können? Oder sind es alles ganz klassische Methoden, Werkzeuge, Angebote, die Sie machen? Wird was mehr, wird was weniger stark nachgefragt?
Also im Beratungskontext, wo ich mich bewege, da justieren wir uns ja immer neu. Ne? Das ist nicht so, dass wir die gleichen Workshops wie vor 15 Jahren geben, sondern wir müssen immer gucken, was hat sich bei Jugendlichen verändert, was sind die jugendlichen Lebenswelten. Da spielt jetzt Social Media eine ganz, ganz große Rolle, aber eben auch der Nahostkrieg, wo wir dann überlegen, wie können wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, wenn wir solche Workshops machen. Da geht es ganz viel um Emotionen auffangen, um Träume geben und nicht um Beurteilen, aber natürlich auch um Bildung, was eben zum Beispiel Antisemitismus angeht. Das heißt, wir sind da immer wieder in einem Prozess, wo wir uns zum einen selbst weiterbilden müssen und zum anderen unsere Workshops und Bildungsangebote dem anpassen. Und im Kontext, wo ich sonst bin, ne, das ist ja schon relativ neu, das heißt der digitale Kontext, wo wir sagen, wir machen Monitoring, wir gucken uns an, was online passiert. Das heißt, auch die politische Bildung muss immer wieder schauen, was verändert sich in der Gesellschaft und wie können wir das auffangen.
Einen ersten Einstieg. Ich nenne noch mal abschließend, die Internetseite könnte bieten, die Internetseite beratungsstelle-radikalisierung.de vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich nenne noch mal den Titel am Ende unserer Sendung noch: Glaube oder schon Islamismus, wie Schule mit Radikalisierungstendenzen umgehen kann. Das war unser Thema in Campus und Karriere und ich danke sehr herzlich an unsere Gäste. Mirjam Tintsch, Islamwissenschaftlerin und Beraterin beim Violence Prevention Network Frankfurt am Main. Joachim Langner, Islamwissenschaftler an der Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention am Deutschen Jugendinstitut Halle. Und ich danke Umut Ali Öksis, Vorstandsvorsitzender der interkulturellen Projekthelden Neuss. Am Mikrofon war Henning Hübert.